BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Hermine Kaiser am Montagvormittag. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns einen guten gemeinsamen Start in diese Woche. Zu meinem Ratsch gleich freue ich mich auf einen Gast, den Sie sicher entweder schon als Schauspieler gesehen haben in den 60er und 70er Jahren, zum Beispiel in Der Pauker oder auch in manchen Folgen von Der Kommissar. Oder Sie kennen ihn später als Filmemacher der beeindruckenden Kinofilme Das schreckliche Mädchen und Die weiße Rose. Michael Verhoeven. Er hat uns aber auch fröhliche Serien geschenkt, wie Die schnelle Gerdi mit seiner Frau Senta Berger. Michael Verhoeven stammt aus einer Schauspielerdynastie und er ist einer der ganz großen Filmschaffenden, nicht nur in Bayern, in ganz Deutschland, mit weltweitem Ansehen. Habe die Ehre, sage ich zu Michael Verhoeven, Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmschaffender. Es ist mir eine Ehre, dass Sie da sind, Herr Verhoeven. Vielen Dank.
Gleichfalls, danke.
Ich freue mich jetzt auf 2 Stunden Ratsch mit Ihnen über Filme, über Ihr Leben, über Ihre Familie. Und zu diesen Berufen, wie wir früher schon gesagt haben, haben Sie mir Ihr Buch geschenkt. Michael Verhoeven, Paul, ich und wir, die Zeit und die Verhoevens. Und jeder, der sich gern mit Film beschäftigt und Theater, glaube ich, liest es auch in einen Rutsch durch. Das ist wirklich ein Stück deutscher Film- und Theatergeschichte. Sie hatten Ihren Vater nie Papa oder Vati genannt, sondern einfach nur Paul, Paul Verhoeven, der berühmte Schauspieler und Regisseur. Und schreiben auf der Seite 2, ich dachte, alle Väter heißen Paul. Meiner auch. Dann passt ja.
Ja, weil es gab bei uns den Begriff Vater nicht oder Papa oder sowas. Sondern ja, weil ich halt schon eine ältere Schwester hatte, die Lies ist 7 Jahre älter als ich. Und was die gesagt hat, das gilt. Oder die hat Paul gesagt, also muss das wohl der sein, der da mit der Glatze.
Ich habe eine ältere Schwester, was die sagt, gilt heute noch. Da bin ich ja. Ich weiß nicht, ob Sie auch Ihre Schwester, auch eine berühmte Schauspielerin, Lis Verhoeven, ob Sie heute noch auf Sie hören?
Ja, doch. Da ist eben doch noch mal ein Stück Lebenserfahrung mehr. Nee, ist schön. Sie lebt leider nicht mehr in München, sie lebt in Berlin, aber ich bin ja auch oft in Berlin. Und es geht ihr gut. Und dort lebt sie zusammen mit ihrer Tochter Stella.
Ebenfalls eine berühmte Schauspielerin.
Ja, berühmt nicht, aber
sehr bekannt. Stella Adolf ist schon
bekannt.
Und sie
ist vor allen Dingen gut. Das zählt vielleicht noch mehr.
Ja, Theater und Filmblut, das haben wohl alle Verhoevens. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Paul, ich und wir. Ihr Vater war schon derjenige, der Erste war, der so einen großen Namen hatte in der Theaterszene in Deutschland. Später auch mit den ganz Großen gefilmt, selber ein bekannter Darsteller gewesen. Sie sind so aufgewachsen, dass es ganz selbstverständlich war, dass auf einmal ein Heinz Rühmann zur Tür hereinspaziert kam, dass Sie die ganzen Größen von Film und Theater gekannt haben.
Mhm. Ja, also die habe ich gekannt, weil die halt Freunde oder Bekannte waren von meinen Eltern. Meine Mutter war ja auch Schauspielerin, aber nicht mehr in meiner Kindheit, nicht mehr, erst sehr viel später wieder. Weil, das habe ich übrigens auch in dem Buch beschrieben, mein Vater noch so eine verstockte Idee hatte, dass die Frau ins Haus gehört, ja, zu den Kindern und nicht arbeitet. Dabei war sie ja am Theater schon relativ berühmt und er war ein Anfänger und dennoch hat er ihr verboten zu spielen.
Doris Kiso, ihre Mutter?
Ja.
Hat auch bei Ihnen später gespielt, hat aber lange gedauert. Da haben Sie als Kind zwar gewusst, der Papa ist ein Star, aber die Mama ist halt die Mama, die gehört zum Inventar.
Nee, so war das nicht, weil sie war eine große Persönlichkeit und sie war eine ausgebildete Opernsängerin und war sozusagen für die Musik im Haus zuständig. Sie war auch sehr streng mit uns Kindern, was den Klavierunterricht angeht. Was uns eigentlich geärgert hat, weil wir haben furchtbar üben müssen. Also wir sind keine Naturtalente, was das angeht. Kein Nee und kein Nerv von uns Kindern. Das hat dann eine Generation übersprungen und ist beim Simon wieder. Der macht ja seine Filmmusiken
Ihr
selber.
Sohn.
Ja, mein Sohn. Aber das war, also Klavierunterricht war immer recht mühsam bei uns im Haus, weil die Mami streng war. Und was uns so besonders den Mut genommen hat zu üben, außer der Faulheit, die war schon mal da, aber das war, dass mein Vater sich ans Klavier gesetzt hat und spielen konnte, alles, aber keine Noten kannte. Weil und auch nicht wusste, wie er das macht, weil ich habe ihn beobachtet und gefragt, ja, wieso kann die linke Hand die richtigen Harmonien spielen, wenn du rechts die Melodie auch gerade erfindest und so. Ja, sagt er, das weiß ich auch nicht.
So haben wir es uns eigentlich alle als Anfänger vorgestellt. So habe ich auch Klavierspielen angefangen. Ich setze mich hin und spiele da mal locker und alle sind begeistert und sagen, großartig, wie mühsam das Ganze ist, habe ich dann nach 2 Jahren festgestellt auch und habe gedacht, ich lasse es lieber mal sein. Jetzt bereue ich es. Sie haben immer weitergemacht.
Nee, ich habe auch nicht weitergemacht.
Können Sie jetzt noch Klavier spielen? Man verlernt es dann doch, die Griffe.
Sehr schlecht, aber die Senta spielt Klavier.
Ihre Frau Senta Berger spielt Klavier?
Die spielt Klavier.
Und Sie singen dazu?
Ich sehe mich schon singen. Obwohl, ich war mal im Chor.
Im Schulchor?
Ja, im Schulchor war ich. Und da habe ich mich neben meinen Schulkameraden, der neben mir saß, Max von Bayern, heute ist er ein Herzog in Bayern.
Damals war er ein Prinz?
Prinz Max von Bayern, ja. Wo dann der Lehrer gesagt hat, Hoheit, Sie kriegen jetzt gleich einen Verweis. So, da war er so 14, 15. Und der, neben den habe ich mich gestellt im Chor, weil der wunderbar singen konnte, immer den Ton getroffen hat. Und ich habe mir den abgenommen von Max.
Ach, da hat sie damals schon voll Playback gearbeitet, nur die Lippen bewegt.
Ja, so ungefähr.
Aber das Nette ist, dass Sie waren ja dann auch Kinderstar, Sie waren in der Jugend ein Filmstar, dass Ihre zweite Rolle eigentlich in der Erich-Kästner-Verfilmung vom Fliegenden Klassenzimmer schon ein Klavierspieler ist. Da können wir doch mal kurz reinhören, der Beethoven.
Oh.
Wo ist unser Beethoven? Martin, hol ihn aus dem Musikzimmer. Was soll man bloß mit ihm machen? Da sitzt er nun wieder und spielt. Zum Essen, zum Schlafen, zum Unterricht, zum Faulenzen, zu allem muss man ihn an den Haaren vom Klavier wegzerren. Nächstens wird er noch das Atmen vergessen.
Spielst du Klavier oder Blindekuh?
Klavier, aber ich will nicht auf die Tasten sehen.
Ist das verboten?
Musik hat nichts mit den Augen zu tun.
Aber die Geographiestunde.
Der arme Justus. Er gibt sich solche Mühe mit mir. Und es hat so gar keinen Zweck.
Du, mir ist endlich das Hauptthema für das Weihnachtsstück eingefallen. Die Motoren donnern. Das Flugzeug steigt auf. Es schwebt fast lautlos über der Geografie dahin.
Michael Verhoeven in seiner zweiten Filmrolle als Beethoven im Fliegenden Klassenzimmer. Haben Sie schon lange nicht mehr gesehen oder gehört? Sie waren jetzt ganz...
Ja, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, ja. Das sind auch so Sachen, die schaut man sich dann höchstens mit den Kindern wieder an. Und so, oder mit den Enkelkindern in dem Fall. Naja, nein, also...
Aber da haben Sie nicht selber gespielt.
Da habe ich noch selber gespielt.
Respekt?
Ja, da habe ich noch selber, weil das war leicht, das konnte ich üben. Aber nachher bei der Aufführung, bei der eigentlichen Theateraufführung, das war ja eine richtige Komposition. Und da habe ich sehr günstig den eigentlichen Spielenden, das war Hans-Martin Majewski, der auch die Kompositionen gemacht hat, den konnte ich gut sehen. Der wurde so gesetzt, dass ich auch die Tasten sehen konnte. Und ich habe dann so verträumt da hingeschaut. Und habe halt alles, was er macht, habe ich nachgemacht. Sicher, wenn man das, es war ein stummes Klavier, ne? Wenn man das gehört hätte.
Hätte sich nicht so professionell angehört.
Wäre nicht so toll gewesen.
Aber das waren doch Lorbeeren für ihre Mutter, dass sie sagen konnte, so, das hat sich rentiert, dass der Bub über Klavier geübt hat.
Ach, meine Mutter, die war so unehrgeizig. Das passt eigentlich gar nicht zu ihrer Strenge, weil sie war sehr streng als unsere Klaviernebenlehrerin. Warum, weiß ich auch nicht. Was das? Weil sie hat es eigentlich nicht kapiert, dass es möglich ist, dass man sich verspielt. Und ich habe mich ja pausenlos verspielt. Und darin hat sie einen bösen Willen gesehen. Absicht, um sie zu ärgern.
Ja, wenn man so viel Talenten gesegnet ist in der Familie Verhoeven. Das war dann sozusagen der Startschuss für die Filmkarriere des Michael Verhoeven. Und darüber reden wir gleich weiter. Naja, Sie waren, wie ich Ihrem Buch entnommen habe, auch ein ziemlicher Lausbub. Also aufgeschlagene Knie, haben zum Tagesprogramm gehört. Sie haben sich auch gern geprügelt. Ich meine, jetzt, wo wir ins Fliegende Klassenzimmer ein bisschen reingehört haben, da ist man natürlich in so einer Bubenbande-Atmosphäre drin. Aber ich glaube, für Ihre Frau Mama war das nicht immer leicht.
Ja, das stimmt, ja. Weil sie wurde auch mal in die Schule gebeten vom Direktor, den wir Zeus nannten. Und da hat sie dann in dem Direktionszimmer aus dem Fenster gucken müssen, weil er sie gebeten hat, der Zeus. Ja. Und damals war dann immer so ein Kreis um die, die sich geprügelt haben. Die anderen standen da drumherum im Schulhof, haben zugeschaut und auch applaudiert oder sowas. Und da war es halt wieder mal so weit, dass ich dann einen Verweis bekommen habe. Dabei war das ganz normal, haben ja alle gemacht.
Haben wir nichts anderes zu tun gehabt, als den ganzen Tag herzuprügeln. Da gab es ja noch kein elektronisches Spielzeug, wo man große Kämpfe
Sag
hat.
Sag ich, Gott sei Dank. Das war schön, ja.
Haben Sie es dann bei Ihren eigenen Buben genauso gehabt? Drache ist ja oft Blutwurst. Dass die genauso leiden mussten und sagen, ah, die prügeln sich das halbe Schulhaus. Oder kriegen Verweise? Oder?
Nee, komischerweise, meine Söhne haben sich beide nicht geprügelt. Ich weiß auch nicht, es war auch eine andere Zeit. Also wir sind ja auch von den Lehrern geschlagen worden. Das war ganz, ganz normal eigentlich. Also ich habe es so empfunden.
Da gab es ja auch, habe ich ja auch im Buch entnommen, die Unterschriftmöglichkeit, ob Eltern einstimmen, dass das Kind die Prügelstrafe bekommen kann,
ja,
oder
richtig.
Auch nicht.
Musste man einen Zettel unterschreiben lassen.
Heute unvorstellbar.
Ja, und mein Vater hat natürlich unterschrieben, nein. Ja, mit der Idee, wenn, dann haue ich ihm selber ein paar rein. Aber natürlich haben die Lehrer da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Und wenn dann jemand mal protestiert hat, dann haben die gesagt, ja, also entschuldige, ich kann doch nicht jedes Mal im Klassenbuch nachschauen, ob ich dir jetzt eine Ohrfeige geben kann. Na, das war einfach eine andere Zeit, war schon noch so ein hauchdrittes Reich so.
Eine Zeit, die man sich heutzutage weder als Schüler noch Lehrer noch als Eltern vorstellen kann oder will. Michael Verhoef, wenn man das Buch liest, hat man auf einmal das Gefühl, man war in ihrer Familie ganz lange zu Gast. Man hat ihre Kindheit mitbekommen, ja. Man hat die Jugend ihres Vaters mitbekommen. Sie haben sehr viel mit, wahrscheinlich sagen Sie rückblenden gearbeitet. Sie haben sehr viel damit gearbeitet, was ihr Vater sozusagen erinnert und was Sie erinnern. Und das macht das Ganze so zu einem Ereignis, dass man einfach alle Biografien miteinander verwoben hat.
Also der Paul hat uns Kindern gegen Ende seines Lebens Tonbänder besprochen. Und da waren wir dann nicht in der Lage, das anzuhören. Das haben wir irgendwie seelisch nicht gepackt. Aber dann später, als ich das Buch geschrieben habe, da war ich dann schon etwas distanzierter, dass wir den Vater nicht mehr hatten. Und dann habe ich einige Zitate aus seinen Tonbandaufzeichnungen aufgeschrieben, weil das auch ganz lustige Sachen sind.
Spannende Geschichten, auch weil man so viel mitbekommt, wie ihre Familie funktioniert hat, und die war ja wirklich sehr offen, auch für Gäste. Sie haben immer berühmte Schauspieler da gehabt, bestimmte Regisseure. Natürlich denkt man als Kind immer, das ist selbstverständlich, wie ich aufwachse. Sie sind ja nicht aufgewachsen und haben gedacht, oh, der berühmte Paul Verhoeven ist mein Vater. Aber Ihnen ist doch sicher damals auch aufgefallen, dass es bei Ihnen daheim ein bisschen ungewöhnlicher zugegangen ist als bei den Nachbarn.
Ja, also von den Nachbarn habe ich nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt, als von den Familien meiner Schulfreunde.
So, oder von den Spätzeln eben.
Ja, die Spätzeln, ja. Ich habe ja dann auch Fußball gespielt. Also da war ich dann öfter mal im Elternhaus von denen. Und das war für mich sehr interessant, weil es war alles ganz anders als bei mir. Ich habe das nicht gewertet, was ist jetzt besser, aber es war total anders. Ja. Schon, da wurde dann gebetet vorm Essen. Ich war dann zum Essen eingeladen. Wusste gar nicht, mich zu verhalten, weil ich das nicht kannte, dass man vom Essen betet, obwohl ich es schön finde. Also auch heute noch.
Ihre Kindheit war sehr aufregend, sehr interessant. Sie waren ja auch eine Weile, haben Sie auch relativ mit Ihrer Familie primitiv wohnen müssen, über einem Stall, also bei Kriegsende. Mhm. Das kriegt man aber als Kind nicht so mit. Da ist alles ein großes Abenteuer. Also man kriegt nicht mit, dass es eigentlich eine anstrengende Zeit ist.
Dass es eine Einschränkung ist, wenn man nicht in einer Wohnung mehr richtig lebt oder in einem Haus, wie ich gelebt habe in meinen ersten Jahren. Also ich muss sagen, ich weiß ja, was alles passiert ist im Krieg, mit Menschen auch in Deutschland passiert ist. Für mich war diese Kriegszeit ein großes Glück einfach, weil wir waren evakuiert auf dem Land, wir waren, weiß ich nicht, in 10 Orten evakuiert, aber dann letztlich die letzten Jahre vor wirklich Kriegsende waren wir in einem Dorf, Bertelsdorf bei Coburg. Gibt's gar nicht mehr, weil es ist einfach ein Stadtteil von Coburg heute. Und das war ein großer Bauernhof, gleichzeitig eine Mühle, das waren die reichsten Leute. Der Chef, der Oberbauer hatte noch eine Apotheke, also das waren Leute, die alles hatten. Und wir hatten halt vor allen Dingen diese Tiere um uns. Das war für uns Kinder ein großes Glück. Also ich beneide also wirklich kein Kind heute, das nicht mehr aufwächst mit Pferden und Kühen und Ochsen. Und das war etwas, was mir den Krieg vollkommen falsch vor Augen führt, weil der Krieg war ja so furchtbar, wie man es kaum beschreiben kann. Und für mich war es eine schöne Zeit.
Wie Kinder, die in schlimmen Zeiten eben immer das Beste draus zu machen suchen. Wie sehr der Zweite Weltkrieg den filmschaffenden Michael Verhoeven später beschäftigt hat, darüber sprechen wir gleich weiter.
Der Krieg ist ja ein Thema, mit dem Sie sich später intensiv beschäftigt haben, beziehungsweise auch mit der Zeit, in der es zu dem Krieg gekommen ist. Einer Ihrer bekanntesten Filme und einer Ihrer berührendsten ist ja auch Die Weiße Rose. Und es hat ja lange gedauert, bis Sie überhaupt diesen wunderbaren Film, Die Weiße Rose, mit dem Widerstand beschäftigt haben, mit den jungen Menschen, die damals eben versucht haben, mit der Weißen Rose dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Und es war zu der Zeit, als Sie den Film gedreht haben, noch ein Thema, wo man gesagt hat, ja, der Krieg ist jetzt ja rum und es hat noch nicht die historische Dimension. Habe ich mich damals schon als Studentin gefragt, warum beschäftigt sich keiner damit? War das das, was Ihnen so ergangen ist, wo Sie gesagt haben, ich habe den Krieg aus der Perspektive des Kindes gesehen? Da war ja noch ganz viel, was erzählt werden muss.
Also mit meinen eigenen Erfahrungen hat das gar nichts zu tun.
Ja, Sie waren ein Kind damals.
Ja, und ich war immer wirklich in einer sehr guten Situation. Aber was damals erstaunlich war, 1980, als ich den Film gedreht habe, das war, dass dieser Film nicht gewollt war. Also die CSU, das kann ich ja heute sagen, hat gegen diesen Film polemisiert, als es ihn noch gar nicht gab. Sie wissen ja, dass Filme heute gefördert werden müssen, sonst entstehen sie nicht. Ja, das ist einfach diese Verschiebung zwischen dem amerikanischen Major-Kino und dem kleinen deutschen Kino, dass wir, um überhaupt bestehen zu können mit deutschen Filmen, eine Förderung brauchen, die auch in Gefahr ist, leider. Und das wurde halt nicht gefördert und wir wurden immer wieder abgelehnt, weil man das Thema gar nicht wollte.
Wobei die Grundidee war ja die Vorlage, das damals schon bekannte Buch von Inge Scholl, der Schwester von Sophie und Hans Scholl. Das war ja sozusagen das Thema schon da gewesen. Da hat ja ihre Frau sie inspiriert und gesagt, schau mal, da gibt es ein Buch, Die Weiße Rose. Und darüber
ganz
wird man was machen.
Ganz früh war das, ganz früh. Das war noch in den 60er Jahren.
Und trotzdem gab es so viel, mit dem Wort tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, wo es einen Widerstand gibt, Widerstände da. Diesen Film, der ja ein wichtiges Kapitel der deutschen Geschichte ist, diesen Film nicht entstehen zu lassen.
Also ich habe mich da wirklich raufen müssen, vor allen Dingen mit der CSU, also das gibt es ja nicht, aber mit Leuten in der CSU, die gesagt haben, so wie ich das darstelle, dass das politisch denkende Menschen sind, war es nicht. Das waren einfach Märtyrer, die auch sterben wollten für ihren Glauben.
Das klingt in heutigen Zeiten doppelt befremdlich. Das waren ja keine Selbstmordkandidaten.
Ja, aber eben, wenn die da diese Flugblätter werfen, dann sollte das heißen, so, das wollten wir in die Welt geben. Und jetzt könnt ihr uns umbringen. Was einfach ein Schmarrn war, weil die hatten ja für den Nachmittag Verabredungen. Und sie hatten vor allem in ihrer Wohnung lauter Beweise für die Mitschuld der anderen, die sie dann ja auch alle hingerichtet haben. Also wenn ich ein Märtyrer bin, dann bringe ich mich um oder lass mich umbringen, aber doch nicht meine Freunde. Also das war ein ziemlich hartes Gefecht, hat auch mit der Kirche zu tun, denen diese Märtyrer natürlich auf diese Weise verloren gegangen sind. Ja. Und also wir wurden dann doch irgendwann gefördert, im sechsten Anlauf wurden wir doch noch gefördert. Und heute bin ich dankbar für diese Ablehnungen.
Damit das Projekt reifen konnte?
Ja, weil ich halt weiter suchen musste, weiter recherchieren musste. Ja. Die Familien waren ja die Ersten, die mich abgelehnt haben. Aber die wollten einfach keinen Film. Die wollten nicht haben, dass ihre Schwester und ihr Bruder auf der Leinwand zu sehen sind, von Schauspielern dargestellt. Ja. Ich war auch nicht der Erste, der abgelehnt worden ist. Vor mir ist schon der Schlöndorff abgelehnt worden, noch andere. Und die wunderbare Gertrud Kückelmann.
Die Sie immer als wunderbare Gertrud Kückelmann bezeichnen.
Ja, weil sie das war.
Eine zauberhafte, wunderbare Schauspielerin.
Ja, die wäre eine tolle Sophie gewesen, von der Ähnlichkeit her und von ihrer ganzen Art und ihrer Kunst und so. Aber die wurde auch abgelehnt, aber schon 10 Jahre vor mir oder noch länger und so. Und für mich wäre sie nicht mehr in Frage gekommen.
War es dann Ihre Zähigkeit, weil Sie gesagt haben, jetzt im Nachhinein sind Sie dankbar darum, dass das Projekt länger gedauert hatte, bis es verwirklicht werden konnte? Oder weil Sie mehr Zeit für die intensive Recherche hatten?
Ja, erst einmal habe ich mich natürlich furchtbar geärgert über die Situation und habe dann eben auch beschlossen, nicht aufzugeben und zu kämpfen. Aber es hätte ja auch so ausgehen können, dass wir wieder nicht gefördert werden und dann irgendwann, der Film muss ja dann auch geschehen, sonst man verliert ja auch alle, die da mitmachen wollen, ja, die gehen dann in andere Projekte und irgendwann ist ein Projekt dann eben auch leider nicht mehr realisierbar. Und hier war es auf Spitze und Knopf. Und es hat dann halt doch geklappt, dass wir eine Förderung bekommen haben. Und dieses Drehbuch, was ich dann schließlich verfilmt habe und das, was bei der ersten Einreichung abgelehnt worden ist, haben gar nichts miteinander zu tun. Weil ich einfach mehr erfahren habe. Und die Familien, die mich auch erst abgelehnt haben, haben irgendwann klein beigegeben und gesagt, okay, den kann man gar nicht irgendwie verhindern. Und haben dann angefangen, sich als Teil dieses Projekts zu sehen und haben mir diese ganzen Dinge, die in keinem Lehrbuch stehen und in keinem Geschichtsbuch, habe ich halt dann von den Familien erfahren.
Von der Familie Scholl, von der Familie Probst, von der Familie Schmarell,
von
der Familie Graf.
Wobei die Anneliese Graf vielleicht mir gegenüber die offenste und helfendste war.
Professor Huber haben wir jetzt gar nicht erwähnt, den muss man unbedingt auch noch erwähnen.
Doch, wir haben es jetzt nicht erwähnt, aber...
Drum, und der Vollständigkeit halber wollte ich Professor Huber noch erwähnen.
Seine Witwe hat auch sehr geholfen, relativ früh schon. Und ihr Sohn, also der Sohn Huber, der heute auch ein Professor Huber ist, der kommt ja vor in meinem Film als Kind.
Wir hören in einen Ausschnitt rein von Die Weiße Rose.
Sie sind verhaftet.
Was wollen Sie denn?
Mitkommen.
Wer so den Führer beschimpft?
Einer muss dir mal den Anfang machen. Wir sind nur der Anfang.
Derartige schamlose, infame Subjekte haben nichts anderes verdient als den Tod.
Sie haben mit diesen Film, Die Weiße Rose, dann schon, wie Sie selber sagen, die Geschichtsschreibung etwas verändert, weil Sie ja Informationen und Material von der Familie bekommen haben, die vorher eben nicht so bekannt waren. Und seitdem ist auch Die Weiße Rose bekannter, und zwar ja in einer realistischen Version. Jetzt gibt es an der Universität in München viel mehr Gedenkmöglichkeiten, als es vor 1980 gegeben hat. Das, glaube ich, hat schon damit zu tun, dass Sie so eine Art Anstoß gegeben haben durch diesen Film.
Ja, natürlich, das war ein Durchbruch, obwohl in Amerika wurde der Film, der ist auch nach Amerika gekommen, der wurde von einzelnen Leuten ziemlich stark bekämpft, weil die wieder gesagt haben, ja, da versucht einer, die Nazis sozusagen zu entschulden, weil es mal eine Gruppe von eben 5 Studenten gegeben hat, die gegen die Nazis gekämpft haben. Vollkommen abstruses Denken, ja, weil es ja gerade so ist, dass dieser Film einen Hinweis darauf gibt, dass die anderen Studenten nichts gemacht haben. Also das umzudrehen und gegen den Film zu wenden, das waren aber auch nur einzelne Stimmen, die halt sehr laut waren in Amerika. Und da musste ich mich dann schon verteidigen mit meinem schlechten Englisch.
So schlecht kann Ihr Englisch gar nicht gewesen sein. Sie haben ja auch mal in Los Angeles gearbeitet. Oder in den USA auf jeden Fall gearbeitet.
Im Krankenhaus, also als Arzt. Und da hatte ich auch das Pech, dass meine Patienten fast alles Mexikaner und Spanier waren und die haben mich nicht verstanden und ich habe sie nicht verstanden. Aber musste ich mich halt dann doch auf das Medizinische verlassen, das ist ja objektiv.
Dr. Michael Verhoeven, Arzt, Schauspieler, Produzent und Regisseur, heute zu Gast bei Habe die Ehre.
Michael Verhoeven, Sohn von Schauspielereltern, selbst jung Schauspieler geworden. Sie haben dann als Kind schon die allererste Rolle gekriegt, Pünktchen und Anton. Sie waren der Anton. Also der Anton war Ihre erste Rolle.
Ja.
Und der Beethoven fliegend Klassenzimmer von Kästner war Ihre erste Filmrolle.
Und beides mal Kästner, das stimmt, ja.
Der sehr zu verehrende Erich Kästner, mein Lieblingsautor.
So, das freut mich.
Sie haben ihn persönlich kennengelernt.
Ja, ja, erstens, weil er fast bei jeder Probe von Pünktchen und Anton dabei war. Jetzt nicht unbedingt, um zuzugucken, wie machen die das, sondern weil er dann schon wieder saß und furchtbar viel geraucht hat und Texte geschrieben hat, so für die Kabarettvorstellungen.
Ihr wart ja auch eine wunderbare Gruppe. Ein ganz junger Peter Graus spielt mit und am Schluss, in der Schlussszene, taucht dann der Erich Kästner sogar selber auf.
Ja.
Ein ganz reizender Kinderfilm. Konnte Erich Kästner überhaupt mit Kindern gut umgehen? Wie war er bei den Dreharbeiten und bei dem Theaterstück?
Also das Komische war, was man wahrscheinlich auch seinen Stücken und seinen Romanen anmerkt, er hat die Kinder ernst genommen. Also das erkennt man auch an seinen Kinderbüchern. Ja. Und die sind aber jetzt Gott sei Dank keine kleinen Erwachsenen, sondern schon richtige Kinder. Aber er hat ihre Probleme ernst genommen. Und ich kann mich auch entsinnen, dass ich mit ihm oder er mit mir ernstere Gespräche geführt hat zu bestimmten Themen, die dann später für mich auch wichtig wurden, als zum Beispiel das in meiner Familie möglich war. Ich habe auch zu Hause nicht so viel erzählt. Aber der Kästner hat mir das alles entlockt.
Dann haben Sie zu Hause erzählt, übrigens, ich mache jetzt meinen ersten Film, Das fliegende Klassenzimmer. Wie wurde das daheim aufgenommen oder wurde das gefördert von Ihrer Familie?
Also ich weiß ganz genau, dass ich in der Abendzeitung gelesen habe, also heute, vielleicht auch morgen, ich weiß nicht mehr, um 10 Uhr in der Leopoldstraße so und so, kann man sich vorstellen, für eine Rolle in dieser Verfilmung. Kurt Hoffmann Regie und so und Kästner. Und da habe ich überhaupt nichts erzählt, sondern bin da hingegangen. Bin da mit der Trambahn hingefahren. Und da waren mindestens 2000 Kinder, aber alle mit den Eltern.
Und
alle
der kleine Eltern. Michael Verhoeven kam vom Theolingenplatz, so haben sie den Theodolindenplatz genannt, vom Theolingenplatz, ganz allein mit der Trambahn nach Schwabing, und dachte, jetzt steige ich gleich mal groß ein.
Nein, aber ich wollte sehen, wie ist denn das? Ja? Wie macht man das überhaupt, dass man eine Rolle bekommt? Sagt man, ich will die spielen und das dann.
Wussten Sie das gar nicht von daheim, wie das funktioniert?
Nee. Nee, bei uns zu Hause wurde nicht sehr viel über das Theater gesprochen. Nein?
Dann haben Sie gedacht, dann versuche ich es auf eigene Faust?
Ja, das hat mich halt auch interessiert, weil es halt auch eine Kästner-Verfilmung war. Ja? Und weil ich ja schon Kästner kannte und ein Kästner-Stück gespielt hatte, habe ich gedacht, da gehe ich mal hin. Aber ich war erschrocken über diese 2000 Kinder, muss ich sagen. Weil die standen ja über die Straße hinweg. Ja. So. Und dann kam ich dran irgendwann, ja, und da waren wahrscheinlich die Hauptrollen alle schon vergeben, weil zum Beispiel auch der Peter Kraus kam da mit seinem Vater. Also das war halt irgendwie anders.
Ihr wart ja damals, wie alt waren es damals? 14?
Ja, 14. Ja,
da kam er mit seinen Eltern.
Ja gut, mein Vater, der Kraus-Vater, Fred Kraus, der war halt auch irgendwie so sein Manager, während meine Eltern haben mich einfach laufen lassen. Da gab es keine wirkliche Unterstützung, nach der sie gefragt haben. Aber dann kam ich dran und verschiedene Fragen beantwortet. Und eine war, kannst du Klavier spielen? Jetzt, das hat mich dann sozusagen reingerissen, weil ich konnte nicht wirklich gut spielen. Aber ich konnte auch sagen, ja doch. Und dann habe ich diese Rolle bekommen. Ja, war ganz okay. Jetzt bin ich nach Hause gekommen und da hat auch niemand gefragt, wo kommst du her und was war denn heute? Ja? Also da war unser Elternhaus sehr liberal, muss ich sagen. Fast ein bisschen zu liberal. Und ich habe das dann so erzählt und das war's. Da gab es auch keine großen Ahas und so. Und was ist das für eine Rolle? Nee, das war irgendwie auch selbstverständlich.
In der Familie kein Wunder. Ja. Zu der Zeit war Ihre Schwester ja auch schon auf der Bühne gestanden.
Ja, keine große Verwunderung. Es gab auch keine großen Bravos innerhalb der Familie. Nein, ich kann mich erinnern, dass ich dann später für diesen Film von Duvivier, Marianne de Magenais, erste Film von Buchholz, da habe ich geübt. Und dann ist meine Mutter da dazugekommen, also zugehört. Was machst du eigentlich da? Er sagt, ich muss ja ein bisschen den Text üben. Ja, aber doch nicht so. Ja, habe ich gesagt, ja, was mache ich denn falsch? Ja, alles. Es hat dir einfach nicht gefallen, wie ich das gespielt habe. Ja. Ich wollte irgendwie ganz große Tragödie spielen.
Haben Sie deklamiert, ganz
ja,
großartig.
Wahrscheinlich.
Hat nicht zur Rolle gepasst. Haben Sie es dann von Ihren Eltern angenommen? Gute Ratschläge? Oder haben Sie gesagt, ich möchte mein eigenes Ding machen? Ich spreche
es
so, wie ich
möchte.
Es gab nicht
viel gute Ratschläge, was das angeht. Mhm. Das war so selbstverständlich. Es gab nur eins, ich wollte dann irgendwann Schauspieler werden und wollte auf die Schauspielschule gehen. Und da hat meine Mutter gesagt, das kommt nicht in Frage. Sag ich, warum nicht, warum? Ihr seid doch auch Schauspieler. Nicht deswegen, sondern weil du mit dem, was du hast, weiter bist als jemand, der durch diese Schule geht.
Das war ein sehr kluger Rat.
Ja, ich fand's damals gar nicht gut.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Hermine Kaiser, ich sage grüß Gott zu Ihnen und zu einem Gast, dessen Familie die Film- und Bühnenwelt in Bayern und in ganz Deutschland geprägt hat. Michael Verhoeven, selbst Schauspieler, Regisseur und Produzent und Arzt, Dr. Michael Verhoeven. Seine Eltern, berühmte Schauspieler, seine Ehefrau Senta Berger, ein wunderbarer Filmstar. Liz Verhoeven, die Schwester, Schauspielerin, Regisseurin. Stella Adorf, die Nichte, Schauspielerin. Und die Söhne Luca und Simon sind ebenfalls Schauspieler und Filmemacher. Da gibt's auch in der zweiten Stunde viel zu erzählen bei unserem Ratsch.
Michael Verhoevens nächste große Rolle war, dann waren Sie schon ein Wilder. Da waren Sie in der Verfilmung mit Heinz Rühmann, der Pauker, einer von der Jugendbande. So einer mit, wie hatten das damals geheißen? Raudis hat man damals, glaube ich, gesagt, oder?
Halbstark.
Also Halbstark war es, genau. Karin Ball und die Halbstarken. Und Sie waren damals einer von Halbstarken, die den Pauker, den Lehrer Heinz Rühmann, ganz schön geärgert haben. Und Sie waren so ein ganz cooler mit schwarzer Lederjacke, mit T-Shirt, immer provozierend.
Ja, das war einfach schön, da zu spielen. So. Und der Regisseur war Axel von Ambesser. Und das war auch ein Freund der Familie. Auch ein Schauspieler, ein Autor und eben Regisseur, auch Theatermann und ein sehr menschenfreundlicher Herr, ja, der mit uns sehr fair umgegangen ist. Also, aber der hat dann manchmal auch Sätze versteigert. Wir saßen, das ganze Klassenzimmer war voll, ne? Alle Schüler oder die Schüler spielen. Und dann war da der Rühmann vorne und Axel von Ambesser auch am Pult. Und dann gab es einen Satz, der geschrieben war im Drehbuch. Also sag du mal. Dann hat der das gesagt. Aha, aha. Und du, mach du mal. Ich, ja, du. Dann haben wir also die Reihe nach alle diesen Satz gesprochen und einer hat dann den Satz bekommen.
Der Höchstbietende, der es am besten gesprochen hat. Ja. Gut, dass Ihre Mutter Ihnen beigebracht hat, wie man richtig Rollen spricht. War das auch eine Rolle, wo Sie sich dann beworben haben? Hatte das mit dem fliegenden Klassenzimmer zu tun? Oder waren Sie damals schon als Schauspieler aktiv?
Ja, das ging dann schon irgendwie von selber. Ja.
Aber Sie waren doch Schüler damals noch. Durfte man dann spielen?
Ja, durfte wahrscheinlich nicht. Aber ich war auf einer Privatschule. Auf der besten Schule, die es je gab, nicht mehr gibt, aber das war das Adam, berüchtigt und wunderbar, geleitet von einem Priester, Ernst Adam. Wirklich, das war eine tolle Schule. Aber
in München war die?
Ja, in Gern, also
Nymphenburg. Und da war ihre Schwester auch dabei?
Die Monika war da auch dabei, ja, und das waren lauter Baracken. Also das war so in der ersten Stunde entstanden und in der Not und so, Baracken, Holzbaracken. Und heute ist das ein Hochhaus, ein Gymnasium, ja. Und Nymphenburger Gymnasium. Und neulich bin ich dran vorbeigefahren und habe gedacht, nein, Gott, das ist ja furchtbar. Ich wollte wieder die alten Baracken sehen. Und ich liebe Baracken seitdem.
Damals haben Sie es wahrscheinlich gar nicht so empfunden, dass es eine Baracke war. Aber wenn jemand von seiner Schulzeit sagt, das war eine wunderbare Schule, muss eine wunderbare Schule gewesen sein. Die wenigsten schwärmen von ihrer Schulzeit. Auch wenn man es in Filmen so toll serviert bekommen hat, wie zum Beispiel das fliegende Klassenzimmer. Da wollte doch jeder gerne Schüler sein. Auch mit so tollen Lehrern. Wunderbar dargestellt von Paul Dahlke.
Ja, ein wunderbarer Mann. Mit dem habe ich dann später auch mal in einem Film meinen Vater gespielt, der Dahlke.
Ah, Sie haben dann nochmal mit Dahlke gespielt.
Ein Student ging vorbei. Ja.
Sie haben gespielt.
Mit der Luise Ulrich, ja.
Das Haus von Montevideo, da spielt doch Paul Dahlke auch mit. Da können wir doch mal einen O-Ton reinhören.
Okay.
Ich könnte Sie umarmen und küssen, Frau Professor.
Später mal. Was ist denn das?
Ein Matrosenband von der Atlanta, dem Schiff, auf dem Sie und der Herr Professor vor 18 Jahren geheiratet haben.
Na, so etwas. Oh, Dankeschön. Fährt sie denn wieder die Atlanta?
Vor 2 Monaten ist sie wieder in Dienst gestellt worden, sagt Herr Brettschneider vom Reisebüro, der mir das Band besorgt hat.
Ach, das muss ich gleich meinem Mann erzählen.
Könnten Sie bei der Gelegenheit für mich ein gutes Wort einlegen? Mal muss ich ja offiziell mit ihm sprechen und ich habe in seiner Gegenwart immer solche Hemmungen, seit er mich durchs Abitur hat sausen lassen.
Aber Herr Kraft, das ist doch lange her.
In seiner Gegenwart werde ich immer wieder zum Schüler.
Ach, jeder wird in seiner Gegenwart zum Schüler. Ich auch manchmal, Herr Kraft.
Dabei hat er ja vollständig recht, Frau Professor, vollständig recht. Ich habe mich so tölpelhaft benommen.
Machen Sie sich keine Gedanken. Mein Mann liebt ein gewisses Maß von Beschränktheit.
Und Sie glauben, ich werde seinen Ansprüchen genügen?
Du wirst alle seine Erwartungen übertreffen.
Eine der vielen wunderbaren Szenen, muss ich auch sagen, ist einer meiner Lieblingsfilme. Paul Dahlke spielt ja den Priester, mit dem dann alle zusammen, sie treten dann auch noch da auf, in Montevideo ankommen. Und das ist wirklich so wie bei amerikanischen Screwball-Comedies. Eine Pointe jagt die anderen. Mhm. Also ich finde das einen der lustigsten Filme. Also ich habe mehrfach mit Paul Dahlke gespielt, mit auch. Heinz Rühmann auch, in diesem Film. Die wunderbare Ruth Leuwerig, die heuer leider verstorben ist.
Mit dem Rühmann habe ich da eine Szene, wo er von mir verlangt, dass ich ihm eine Ohrfeige gebe.
Das ist in Montevideo dann selber?
Ja, aus in Montevideo. Mhm. Und das war schwierig zu spielen.
Heinz Rühmann eine zu schmieren?
Ja, weil der war ja gut beieinander, der war sehr sportlich. Ja? Der Rühmann, der wollte dann auch haben, dass ich ihm wirklich eine knalle. Also er als Rühmann wollte das haben, dass ich diese Ohrfeige nicht irgendwie so fake, sondern bumm, ja.
Bumm, auch das muss sein bei einem jungen Schauspieler. Nicht nur einstecken zu lernen, sondern auch zuzuschlagen. Und wenn es bei einem Filmstar ist. Es hat immer einer zum anderen geführt. Sie sind dann ständig engagiert worden.
Mhm. Es ist ja eigentlich für mich jetzt kein Beruf gewesen. Ich habe das nicht als Beruf empfunden, sondern...
Sondern buchstäblich Spielerei.
Ja, sehr gut erkannt, ja.
Was wir als Kinder ja immer alle gemacht haben. Wir haben ja immer Rollen gespielt. Wir haben, was weiß ich, Räuber und Schande gespielt oder... Mhm. Cowboy und Indianer. Haben Sie das als Kind dann auch gemacht?
Ich habe vor allen Dingen Fußball gespielt.
Und das ja sehr gut. Ihre Söhne ja dann später auch. Oder einer Ihrer Söhne, der war.
Beide. Beide waren in ihren Vereinen Torschützenkönige. Das war ich nie, weil ich war Mittelläufer. Das gibt es heute gar nicht mehr.
Ein Mann mit vielen Talenten, Dr. Michael Verhoeven, der Mittelläufer. Ihr Vater hat in einem Film sozusagen sich selbst gespielt. Das ist der Film Die Goldene Brücke mit Ruth Leuwerig,
Hubschmidt,
Kurt Jürgens und mit Paul Hubschmidt. Ja. Und da ist eine Szene, wo ihr Vater einen Regisseur spielt, der wahnsinnig viel Wind drum macht. Großartige Rolle. War er als Regisseur wirklich so?
Nein. Nein, er war sicher für die damalige Zeit ein sehr moderner Regisseur. Also er hat das nicht so von oben herab oder so inszeniert. Sondern er hat, glaube ich, mit den Schauspielern Rollen ergründet. Vielleicht war das auch eine Art Faulheit von ihm, weil er hat sich jetzt nicht so wahnsinnig akribisch vorbereitet, sondern ist in die Situation gesprungen mit großer Neugier. Und wie ich sage, er hat das dann ergründet. So, und damit ist er natürlich weitergekommen, als wenn er jetzt theoretisch da vieles von außen her versucht hätte, zu studieren. Also das war nicht sein Ding, studieren.
Eine Filmszene habe ich aus einem Film von Ihrem Vater, wo man mal kurz reinhören können. Eine sehr vergnügliche Komödie mit Ove Fischer und einer blutjungen Lilo Pulver, die Heidelberger Romanze.
Wollen Sie von mir?
Tun Sie nicht so, Sie wissen ganz genau, was ich von Ihnen will.
So Unverschämtheit, ich rufe die Polizei.
Was ist hier los?
Verhaften Sie mal diesen Herrn, der belästigt mich andauernd.
Unglaublich, verhaften Sie diese Person, sie haben meine Uhr gestohlen.
Gipfel der Frechheit.
Machen Sie mal Ihre Handtasche auf.
Sie ist denn aus Not getan? Also jetzt heulen Sie nicht. Ich kann ja verstehen, wenn man kein Geld hat, aber ausgerechnet meine Uhr, die ich so notwendig brauche, jetzt gerade vor dem Examen. Außerdem ist ein altes Familienstück, mein Urgroßvater hat die schon.
Bitte, kommen Sie rein.
Die Heidelberger Romanze, Regie Paul Verhoeven. Bei solchen Filmen durften Sie nicht mitspielen.
Nee,
Papa.
Ja, also mein Vater ist erst später auf die Idee gekommen, mit mir zu arbeiten. Auch wieder mit Rühmann, der Jugendrichter, haben wir zusammen gemacht. Ja. Aber nein, Heidelberger Romanze liebe ich sehr, ist diese wunderschöne Musik von Werner Richard Heimann.
Und entzückende Rückblenden auch immer, wieder, mhm. wie der reiche amerikanische mhm. Vater in Heidelberg studiert, mhm. wie Lilo Pulver mit mhm. O.W. Fischer durch Heidelberg schlendert. Hat auch sehr viel Humor und sehr viel Liebe. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Das,
ja, ein sehr schöner Film, der sehr viel Humor hat. Das ist ja ganz wichtig.
Humor ist immer wichtig. Und wie aus dem jungen Schauspieler ein junger Arzt geworden ist, darüber müssen wir auch gleich weiterratschen.
Sind Sie dann in den Rollen als junger Filmstar, waren Sie ja damals, Junhorst Buchholz waren einfach die jungen Wilden, sind Sie da eigentlich festgelegt worden, auf das Genre der junge Wilde zu sein?
Ich war nie der Wilde, sondern ich war immer der, der auf der Kippe steht, der sich noch entscheiden muss, ja, ob er nun mit den Bösen mitmacht, also mit den jungen Wilden, ja, oder
Halbstarken,
oder ob er sich noch besinnt. Ich habe mich nicht immer besonnen, aber ich war auf dieser Kippe.
Beruflich jetzt.
Beruflich.
Sie haben aber dann was ganz anderes gemacht. Sie kommen ja wirklich, man kann schon sagen, das ist schon eine Film- und Theaterdynastie, die Familie Verhoeven. Sie haben dann gesagt, ich mache jetzt was ganz anderes und haben einen ganz ungewöhnlichen Weg dann eingeschlagen. Eigentlich hätte ich Sie, komisch, Ärzte tituliert man immer mit Herr Doktor. Und zu Ihnen sage ich einfach nur Herr Verhoeven. Eigentlich sind Sie ja Professor Dr. Michael Verhoeven.
Ja, aber Professor bin ich ja nicht in der Medizin.
Das macht ja nichts.
Das ist aber komisch, ne? Weil Doktor bin ich in der Medizin, Professor bin ich in der Filmregie. Also das ist eine komische Mischung. So,
eine großartige. Haben Sie beide Berufe in einem Gesamttitel eigentlich drin?
Ja,
wunderbar.
Von dem ich aber keinen Gebrauch mache. So. Wie kommen Sie jetzt da drauf?
Dass Sie dann gesagt haben, jetzt lassen wir es mit der Filmerei mal sein und das mache ich nur noch ab und zu daneben, weil eigentlich möchte ich was ganz anderes machen. Ich möchte Medizin studieren.
Ja, das hat jetzt damit zu tun, dass ich, wie wir auch vorhin herausgefunden haben, das Ganze als Spiel gesehen habe, als Spielerei, als Spiel, aber gar nicht als Beruf. Und aber inzwischen hatte ich so viel gemacht, auch Theater gespielt und eben auch Filme und so, als Schauspieler oder als junger Kerl, ja, innerhalb der Schauspielerei, so würde ich sagen, dass ich dann mir überlegt habe, ja, was will ich denn mal werden? Und diese Frage fanden meine Eltern unmöglich, beleidigend.
Ein Verhoeven geht
und,
zum
nein,
Theater
nein,
nicht.
Aber undankbar. Undankbar dem, was ich sozusagen geschenkt bekommen habe von einer Schöpfung oder so. Je nachdem, wie man sowas sieht. Und sie waren entsetzt. Und wir haben uns dann wirklich entzweit. Und ich habe halt mein Studium gemacht. Und ich bin auch weggegangen, auch aus München weggegangen. Und war dann bis zum Physikum weg, weil ich wollte auch nicht, dass mich noch jemand in Versuchung führt, weil ich hätte ja doch gerne gespielt.
Es hat Ihnen doch sicher gefehlt,
ja,
Sie haben es ja gerne gemacht.
Ich habe es gerne gemacht, ja. Und aber ich wollte halt jetzt endlich mal diesen Schnitt machen. Ich mache jetzt etwas, was mein Beruf sein soll. Und das ist die Medizin. Tut mir leid für euch Eltern, ja. So. Es war dann wirklich ein Bruch mit der Familie, sehr traurig. Damals, heute nicht mehr so traurig, weil wir haben uns wieder gefunden.
Es war ja nur ein Abnabelungsprozess, das kennen ja viele Familien.
Kann sein, ja, dass es sowas war. Aber der Paul war dann eigentlich auch sehr froh, dass da jemand ist in der Familie, der ist Arzt und wenn es einem mal nicht so gut geht, kann man den vielleicht.
Das ist schon sehr praktisch, wenn man einen Arzt hat.
Ja. Mhm.
Aber Sie haben sich ja auf ein ganz spezielles Gebiet begeben in der Medizin. Ihre Promotionsarbeit war ja auch schon sehr, sehr speziell. Wissen Sie den Titel noch?
Ja, doch schon, ja. Es geht um Gehirntumoren. Und ganz speziell um solche Formen, die nicht erkannt werden und zu Fehldiagnosen führen. Und da habe ich gedacht, das ist ja wirklich ein tolles Thema und hat auch viel zu tun dann mit der ärztlichen Wirklichkeit. Kann was tun für die Medizin, diese Doktorarbeit. Und ich, Depp, habe da wirklich 3 Jahre dran gesessen, während meine Kollegen so eine statistische Arbeit gemacht haben. In einem halben Jahr waren die da durch und haben mir eine Nase gedreht.
Professor Dr. Michael Verhoeven, Sie haben aber auch während Ihres Medizinstudiums schon weiter dann Filme gemacht. Oder danach Sie haben, das während hatte, Sie Arzt waren, haben Sie schon dann wieder gedreht?
Das hatte, auch während des Studiums, das hatte damit zu tun, dass ich ja mit meinem Vater über Kreuz war. Und der Paul hätte ja für mein Studium bezahlen müssen, weil es ging uns wirtschaftlich gut, so dass ich hätte kein BAföG bekommen oder sowas. Also das Studium musste bezahlt werden. Also musste ja irgendjemand das Geld verdienen. Weil der Paul hätte mir es vielleicht sogar gegeben. Ich glaube, nein. Aber ich war natürlich viel zu stolz, um ihn zu fragen. Ja, außerdem, ich musste ja von was leben auch. Ja, ich musste ja auch wohnen irgendwo und Miete bezahlen. Ich habe dann in Untermiete gewohnt und so. Also das heißt, dieses Geld, was ich dafür gebraucht habe, konnte ich mir nur verdienen als Schauspieler. Was anderes konnte ich ja nicht. Ja. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, denn auf diese Weise habe ich die Sender kennengelernt.
Jetzt kommt ein ganz, ganz großes und wichtiges und wunderbares Kapitel in Ihrem Leben. Ihre Frau Senta Berger haben Sie ja so kennengelernt mit einer kleinen Rolle und haben sich, wenn ich den Gazetten glauben darf, erstmal furchtbar in die Wolle bekommen. Ich habe mal irgendwo gelesen im Interview, Sie hätten sich so gestritten, dass Sie aus dem Fenster des Autos Ihrer Frau steigen mussten, weil die Tür geklemmt hatten. Das finde ich eine sehr komische Vorstellung.
Es war ein alter Käfer und es war während der Fahrt.
Oh.
Ja.
Ohne Stuntman. Es war ja privat.
wir haben uns gestritten über Fellini, über 8,5. Sie fand diesen Film unverständlich und auch nicht besonders geglückt. Und für mich war das ein großartiger Film und da habe ich gedacht, nee, mit der
dieser Senta Berger will ich in meinem Leben nichts mehr zu tun haben.
Nichts zu tun haben und so. Und bin da raus durch das VW-Fenster. Und dann habe ich auch gedacht, das war's jetzt so. Ja, das ist eine interessante, schöne Frau und so. Aber nee,
mit der also
Fellini, das geht nicht.
Es muss sich ja irgendwann mal geändert haben, dass Sie diese schöne, kluge Frau nicht nur schrecklich fanden, sondern irgendwann mal gedacht haben, wie ist es? Nach diesem Streit über Fellini.
Das ging dann ganz schnell. Das ging erstens deshalb schnell, weil wir ja weiter zusammen spielen mussten. Das war ja während der Dreharbeiten.
Obwohl Sie so sauer waren.
Ich war sauer, ich war zerrissen. Ich war hingerissen auf der einen Seite und auch erschrocken über so viel Unwissenheit.
Sie hat nur eine andere Meinung gehabt.
Ja. Naja, gut. Also haben wir gedacht, na gut, das ist eine Österreicherin. Woher soll die das alles wissen? Und es stimmt schon, es hat schon damit zu tun, dass die Österreicher so nach Deutschland geguckt haben, was wir so machen in
so
Deutschland.
Kritisch.
An Film. Mhm. Ja, und auch diese Diskussion. Es gab die Filmkrise. So. Das gab es ja nur bei uns. Gab es in Österreich sicher auch. War aber kein Thema. Und die haben auf Deutschland geschaut. Wir haben auf Amerika geschaut, weniger meine Generation, die hat nach Frankreich geschaut, auf die Nouvelle Vague. Und da gab es viel Stoff.
Ja, so wurde aus einem handfesten Streit mit der großartigen und wunderschönen und klugen Schauspielerin Senta Berger eine Lebensliebe und ein wundervolles Künstlerpaar, das in diesem Jahr goldene Hochzeit feiern kann. Michael Verhoeven, wann haben Sie sozusagen die Seiten gewechselt von vor der Kamera hinter die Kamera? Wann haben Sie gesagt, Regie ist eigentlich schon auch meines? Ihre Schwester hat ja auch viel Regie geführt gehabt. Sie waren hauptsächlich als Schauspieler aktiv und dann irgendwann mal war Ihnen das Filmemachen auch ein großes Anliegen.
Tja, ich hatte ja nun keine Ausbildung, weder noch. Ich habe keine Ausbildung gehabt als Schauspieler, das hat meine Mutter verhindert.
Und hat ein mir, Naturtalent
und hat
waren
mir
Sie.
Damit wirklich Türen und Tore geöffnet, ohne das zu wissen. Ja. Und ich habe aber auch keine Ausbildung gehabt als Regisseur, weil es gab keine Filmhochschulen. Es gab so einen Vorläufer, das war das DIF, aber es war nicht wie heute, wo also fast jede größere Stadt eine Filmhochschule hat oder so. Und meine Ausbildung war, dass ich in Filmen gespielt habe und auch auf der Bühne und einfach die Augen aufgemacht habe und die Ohren gespitzt. Was macht ein Regisseur? Was macht der? Was sagt er zu mir? Was will der von mir? Ja, wie beeinflusst der mich? Und weil es
was
ist ja
ein guter Ansatz ist, dass Sie die andere Seite kannten und wussten, was der Schauspieler von einem Regisseur erwartet und Sie sich in den Regisseur reindenken konnten, was der von den Schauspielern erwartet.
Ich habe mir das abgeguckt, wie das geht mit der Regie und habe sehr große Unterschiede eben auch gesehen, wie unterschiedlich man das machen kann. Und es geht auch. So. Und dann habe ich halt gedacht, ja, das ist ja viel interessanter, als nur eine Rolle zu spielen. Und da habe ich dann schon so eine Ahnung gehabt von, das könnte ein Beruf sein. So, und dann habe ich in Zeiten des aufblühenden Jungfilms meine Projekte versucht durchzubringen und bin immer durchgefallen. Die wollten das immer nicht, was ich wollte.
Aber nicht aufgegeben, da gehört auch eine gewisse Zähigkeit
ja,
dazu.
Ja, nee, aufgeben, nein, nicht unbedingt gerne. Und dann habe ich halt dieses Stück Totentanz von Strindberg nicht gesehen, das kannte ich nur vom Lesen.
Also nicht als Theaterstück?
Nein, ja, ist ja ein Theaterstück, aber ich habe es nie gesehen, es wurde halt nicht aufgeführt oder ich habe es verpasst oder was. Aber ich habe es gelesen, es hat mich fasziniert. Ich habe etwas drin gesehen, was der Strindberg bestimmt nicht hineinschreiben wollte. Ich habe darin etwas gesehen, was mit unserem deutschen Heimatland zu tun hat, wenn schon mal das Stichwort Heimat kommen soll. Ja? Was war, als Sie jung waren und wie Ihr Leben war und wer waren Sie denn überhaupt? Ja? Das verleugnen Sie, wollen Sie nicht wahrhaben. Und glauben auch mittlerweile, dass das alles ganz anders war. Und da habe ich darin erkannt, so etwas wie ein Schlaglicht auf die Nachkriegsgeschichte Deutschlands, wo alle oder fast alle auch sich nicht erinnern konnten oder gesagt haben, so war es nicht, das war nicht so und ich war nicht dabei und so.
Ein Lebensthema des Künstlers Michael Verhoeven.
Vor über 25 Jahren ist ein Verhoeven-Film sogar für den Oscar nominiert worden. Das schreckliche Mädchen. Hör mal in einen Ausschnitt rein.
Meine Heimatstadt im Dritten Reich.
Das ist ein schönes Thema.
Was wollen Sie denn da schreiben?
Du schreibst ja nur das Positive, gell?
Ah ja.
Ich hab nichts zu verbergen.
Das sind die Fakten. Und jetzt schauen Sie, dass weiterkommt.
Entschuldigung, ich wollte
nur einen Aufsatz.
Aber schnell!
Wie deine Partei oder Organisation
auch bei der DDR?
Ist Simon Wiesenthal Ihr Vorbild?
Na, mein Vorbild ist meine Oma.
Ihre Filme waren immer sehr, die Filme nicht, aber ihre Projekte durchzusetzen war immer sehr anstrengend. Mhm. Zum Beispiel das schreckliche Mädchen, das war ja ein Skandal damals in Passau, dass eine junge Schülerin gesagt hat, Moment, sie wollte einen Aufsatz schreiben über die Vergangenheit in ihrer Stadt und ist da auf eine sehr braune Vergangenheit gestoßen und hat dann auch ein Buch drüber geschrieben. Das war wieder ein Thema, wo sie gesagt haben, da schaut wieder jemand nach. Das ist schon was, was sie immer beschäftigt. Weil wir vorhin über die Weiße Rose gesprochen haben, jetzt über das schreckliche Mädchen. Ein Film, den sie auch gegen alle möglichen Widerstände gemacht haben, bis er sogar für den Oscar vorgeschlagen worden war.
Ja, also ich habe in dieser Geschichte, die sehr dramatisch war, innerhalb dieser Familie, ja, von der Anja Rosmus, so hieß die damals, jetzt heißt sie Anna. Aber das war ja sehr dramatisch und da ging es auch wirklich um alles in dieser Familie. Aber ich habe da in eine Komödie gesehen. Sie hat mir das erzählt, so, ich habe sie kennengelernt. Übrigens bei der Vergabe des Buchs, das vergeben wird als das mutigste Buch des Jahres von der Weiße Rose Stiftung und der Stadt München.
Da hat es ja wieder gepasst.
Da saß sie neben mir, sie war meine Tischdame oder ich ihr Tischherr. Und da kommt man halt so ins Erzählen und da hat sie mir, wusste ja, wer da ist, wer da neben mir sitzt, das wusste ich ja. Aber als sie dann anfing, das zu erzählen auf meine Fragen hin, habe ich gedacht, Mann, das ist eine Komödie. Das ist ja eine Komödie. Und dann habe ich auch eine Komödie gemacht.
Mit sehr, sehr großen Erfolgen.
Ja, doch.
Auch ein berührender Film von Ihnen, Menschliches Versagen. Mhm. Kam vor geraumer Zeit im Bayerischen Fernsehen, vor drei oder vier Jahren.
Ja, ein Dokumentarfilm,
da geht es um das Thema Restitution und das muss man vielleicht erklären, das sind die Sachen, die jüdischen Familien weggenommen worden sind. Und sie haben dann so diesen menschlichen Versagen nachgespürt, dass viele Leute das Bedürfnis hatten, dass gar nicht aufgekommen ist, dass man was weggenommen hat, sonst hätte man es ja wieder zurückgeben müssen. Mhm. Und das war auch in dieser Zeit etwas ganz Selbstverständliches, Dinge zu nehmen, den Menschen ihre Identität zu nehmen. Ein ganz beeindruckender Film.
Ich bin der Sache auf den Grund gegangen, weil ich mir gedacht habe, diese Leute waren ja keine Bösewichter oder die waren auch zum großen Teil wahrscheinlich auch nicht antisemitisch eingestellt, sondern da gab es etwas, das wurde versteigert und das waren Dinge, die man auch gut brauchen konnte und die waren sehr günstig zu haben. Es waren ja öffentliche Versteigerungen. Und da haben die dann nicht so stark nachdenken wollen, wo kommen die Sachen her, wem wurden die weggenommen und so. Ne? Und das hat mich interessiert, rauszufinden, was war jetzt? Das war das System, das einfach bestechlich war oder bestechend war. Und die Leute haben ja zum Teil diese Kleider auch gebraucht, weil sie zum Teil ausgebombt waren oder Möbel.
Haushaltswaren.
Ja, Haushaltswaren, alles halt, was man zum täglichen Leben gebraucht hat, was anderen Leuten weggenommen wurde, als die dann deportiert wurden. Aber das ist ein Zusammenhang, den haben die meisten Menschen verdrängt und haben nur gesagt, das kann ich jetzt gut brauchen und das nehme ich mir. Und gut, wie nenne ich den Film, habe ich mir gedacht. Und Menschliches Versagen ist mir deshalb der richtige Titel gewesen, weil man doch diese Unterscheidung macht, ob etwas ein außermenschliches, also ein technisches Versagen ist, ein Absturz eines Flugzeugs oder ein anderes Unglück. Ja, man kann ja sagen, das war auch ein Unglück, es war ein deutsches Unglück, aber wer war schuld? Also jeder Einzelne. So. Und der Film hat eine gute Art, er klagt nicht an, aber erklärt.
Glauben Sie auch, dass Sie mit Ihren Filmen dazu beigetragen haben, Die Weiße Rose, Das schreckliche Mädchen, Menschliches Versagen, ein Stück deutscher Geschichte zu klären und zu erklären?
Ja, sowas nimmt man sich vor. Und ob das klappt, sicher im Einzelfall haben meine Filme auch dazu beigetragen, dass Leute selber angefangen haben, für sich etwas zu klären. Also die Filme sind ja in dem Sinne nicht belehrend oder auch nicht belehrend gedacht. Aber das, was sie berichten, worüber sie berichten, das ist etwas, womit man sich im günstigen Fall dann auch beschäftigen muss.
Sie haben gemeinsam mit Ihrer Frau Senta Berger Sentana Film. Sie machen Filme mit ihren Söhnen mittlerweile auch. Die sind auch in die Filmbranche gegangen. Ließ sich nicht vermeiden.
Also der Simon wollte das unbedingt. Ja, der ist nach Amerika gegangen zum Studieren. War dort, war in New York auf einer Filmhochschule und ist prompt nicht angenommen worden. Ja, weil die haben gesagt, ja, junger Mann, was haben Sie denn schon gemacht? Und da hat er gesagt, gar nichts. Und das stimmt.
Gibt es von all Ihren Filmen, in denen sie als Schauspieler gearbeitet haben und all ihren Filmen, die sie gemacht haben, darf man so sagen, als Regisseur. Gibt es da Lieblingsprojekte?
Ja, ich habe ja doch relativ viel gemacht. Ich habe einen Film gemacht, der hieß Und noch frech dazu. Ich fand das immer einen furchtbaren Titel. Aber die meisten sagen heute, nee, wieso? So haben doch die Leute, die Erwachsenen damals, über euch Jungens gesprochen. So, aha. Aber den hat Rolf von Sydow gemacht. Der ist jetzt 90 oder sowas. Ja. Und der war auch mal Fernsehspielchef in Baden-Baden. Da haben wir dann auch mal wieder was zusammen gemacht. Und das ist ein Film, den ich sehr gerne mag als Film. Und ich mag mich auch in dem Film.
Neue Projekte gibt es bestimmt bei Ihnen. Sie reizt doch jedes Thema, wo Sie sagen, da gehört noch mal was drüber gemacht. Was dürfte als nächstes Projekt sein?
Ja, schön wäre es, wenn es denn ein Projekt wird mal. Also ich sitze an einem Drehbuch. So, das kann ich sagen.
Wird es wieder so lange dauern wie bei vielen anderen Sachen, wo sie gegen Windmühlen kämpfen müssen, was durchsetzen müssen?
Ich glaube nicht, dass ich mich da durchsetzen muss. Entweder erkennt irgendein Verleih, das heißt, es gibt gar nicht so viele, die ich da ansprechen würde, ja, maximal zwei, die sagen entweder, das ist unverfilmbar, oder sie sagen, ja, her damit.
Da wünsche ich Ihnen, dass es so ausgeht, dass jeder sagt, her damit. Michael Verhoeven, Paul, ich, wir, die Zeit und die Verhoeven sind im Ullstein Verlag erschienen. Ihre Filme sind mehr als bekannt und berühmt. Es war mir eine große Freude und Ehre, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir über einiges zu ratschen, über alles, glaube ich, hätte man ein abendfüllendes Programm hinbekommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und würde von Ihnen gern noch wissen, Sie sind in Berlin geboren, in Bayern aufgewachsen, größtenteils in München. Was ist für Sie Heimat?
Das ist schwierig für mich, weil ich erkenne an meiner Frau Senta, was für sie Heimat ist, nämlich Wien. Oder noch nicht mal ganz Wien, aber Hietzing, so in Wien. Und ich bin so viel rumgekommen, ich bin halt um das bisschen älter, dass ich noch so viel evakuiert war, das war sie Senta nie. War auch andere Verhältnisse in Wien als wir nun in Berlin. Wir sind ja in Berlin dann auch den Bombenfliegern ausgesetzt gewesen, habe davon wenig mitbekommen. Und dann die Evakuierung. Aber ich war an so vielen Orten und an jedem Ort war etwas, was ich als Heimat sehen könnte, wenn ich es denn täte. Ja? Aber so richtig Heimat, mein Gott, ich habe auch in Berlin habe ich ein Kino, das ist auch Heimat, weil da das ist.
Heißt du Ihre erste Rolle? Kino Toni am Antonplatz?
ja, sehr gut, dass Sie das sehen, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, ja, das ist ein sehr altes Kino von 1919, ein großartiges, tolles Kino mit einer unglaublichen Geschichte und so. Also da bin ich, in Berlin bin ich wahrscheinlich noch mehr in der Lage zu sagen, ja, das ist meine Heimat, aber nicht wirklich, weil die wesentlichen Jahre habe ich in München erlebt. Und da könnte ich sagen, ja, das ist meine Heimat. Aber wo in München? Nicht da, wo wir leben, sondern da, wo ich mal war, so mit 10, 11, 12, 13 in Harlaching, in der Rabenkopfstraße.
Dann doch Kindheit.
Ja, Heimat ist, glaube ich, für alle Leute. Ich glaube Kindheit.
Sie haben eine aufregende Kindheit gehabt, Sie haben ein aufregendes Leben. Sind Sie ein glücklicher Mensch?
Sagt die Senta immer und fragt mich dann, wie machst du das? Und ich muss sagen, ich weiß es nicht.
Danke, dass Sie da waren. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, Frau Kaiser.